Wir sind heute bei der 9. Sustainable Podcast Folge und heute treffe ich Maud und ich bin auf sie gekommen, weil ich seit gefühlt Jahren immer nach Waldgärten bei YouTube google und immer gucke, wie macht man das eigentlich und was muss ich tun, und ich habe bis jetzt unfassbar wenig gefunden dazu. Und in den letzten 2 Wochen haben direkt 2 Freunde von mir mir den Link geschickt zu der Kampagne, der Crowdfunding-Kampagne, wo es um Waldgärten ging, und ein Dokufilm, wo ich endlich lernen kann, wie so ein Waldgarten aussieht und ja, auch einfach mal verschiedene Sachen kennenlernen kann. Und deswegen freue ich mich super, super doll, dass ich heute die Person interviewen kann, die diesen Film für mich möglich macht und mir einen kleinen Traum erfüllt. Also erstmal die Frage an dich: Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin die Maud. Maud, M-A-U-D. Ich lasse den Leuten immer die Wahl, wie sie das aussprechen. Französisch Maud oder Englisch Maud oder auch Deutsch Maud. Aber es ist ein bisschen anstrengend geworden wegen der Mautgebühr. Aber mich schreibt man mit D am Ende. Genau, das sage ich immer ganz gerne dazu. Und mit Dieminger heiße ich mit Nachnamen. Und ich bin eigentlich hauptberuflich Journalistin, Fernsehjournalistin. Ich habe 7 Jahre als Autorin beim WDR gearbeitet und bin seit ein bisschen über 2 Jahren jetzt in Berlin und arbeite bei der Deutschen Presseagentur unter anderem und der Deutschen Welle und so weiter und schneide ganz viele Videos und so. Und genau, war schon ganz lange auf der Suche nach einem Projekt, was ich über eine längere Zeit begleiten kann. Und ich fand das ganz interessant, dass du gerade deine einleitenden Worte hießen, du warst schon lange auf der Suche nach Waldgärten, weil nämlich die allermeisten Leute überhaupt gar nicht wissen, was das ist. Und genau, deswegen würde mich interessieren, warum du überhaupt weißt, was Waldgärten sind. Oder überhaupt, na, ja genau, warum bist du nur auf dem Begriff? Warum ist dir das schon ein Begriff? Das wäre hier meine Gegenfrage mal kurz.
Das ist tatsächlich auch erlaubt. Ich bin darauf gekommen, weil ich vor, ich glaube, 2 Jahren oder was, habe ich eine Wurmfarm gebaut, weil ich dachte, ja, okay, was soll man so alles machen, ne? Ich probiere alles aus, was mir gerade so, ich google viel, was mir gerade so Google vorschlägt. Und dann dachte ich, okay, ich mache jetzt eine Wurmfarm, damit ich irgendwie was Sinnvolles zu Hause mache mit meinen Grünabfällen. Und da bin ich auf die Waldgeister gestoßen und der hatte dann irgendwie, hat mich mit Permakultur wieder in Verbindung gebracht. Und dann habe ich gedacht, wow, Permakultur, Terra Preta, CO2 speichern, juhu. Und dann bin ich dann in diesem ganzen Permakultur-Ding einfach auf Waldgärten gestoßen. Und das war für mich einfach so, wow, wie klug das einfach ist, in so einem, was ist die natürlichste Form bei uns in Europa? Wälder. Wir haben sowieso wenig Platz, wir müssen sowieso viele Leute ernähren, es sieht schön aus, da wächst einfach ein Baum und dann kann ich da Äpfel pflücken oder Pflaumen oder Nüsse oder mega. Und dann natürlich noch der Film Tomorrow, wo dann natürlich auch irgendwie der Waldgarten einmal vorkam, wo ich dachte, aha, so kann das aussehen. Und ich war hin und weg und seitdem will ich unbedingt ein Stückchen Land kaufen und einen Waldgarten anlegen, aber ich weiß einfach noch nicht wie. Deswegen freue ich mich so auf deinen Film. Und jetzt die Frage natürlich an dich, wie bist du denn dann auf Waldgärten gekommen?
Ich freue mich übrigens auch sehr über meinen Film, den es ja noch nicht gibt. Ich bin ja zwar noch mitten in den Dreharbeiten und genau, aber das kann ich ja vielleicht gleich mal erzählen. Ich auf das Thema Waldgärten bin ich gekommen, also ich habe, wie gesagt, ja, es ist eine schicksalhafte Fügung gewesen sozusagen. Und zwar meine älteste Schulfreundin oder die ich am längsten kenne seit der 4. Klasse, Stefanie, auch die jetzt natürlich auch die Protagonistin dieses Films sein wird oder Protagonistin, also zumindest der Backbone oder der rote Faden, wie man das sagen will, die uns sozusagen durch diesen Film führt. Sie kenne ich halt ewig, seit der 4. Klasse, wie gesagt, und sie hat auch mehr durch eine schicksalhafte Fügung quasi eine Promotion angefangen an der Leuphana-Universität in Lüneburg zum Thema Waldgärten. Sie hat das eingereicht als Thema, als Sustainable, als Nachhaltigkeitslösung. Und das wurde mehr oder weniger entgegen ihrer Erwartungen angenommen und sie hat dort sozusagen diese Promotion angefangen und sie erzählte mir davon. Und wie das Ganze aussehen wird und dass das ein Realexperiment ist, dass das eine sehr innovative Form der Forschung ist, die es so eigentlich gar nicht gibt und dass es ja was total Besonderes ist im Grunde, dass sie das vor allen Dingen an zwei Orten machen wird, dass sie das unter anderem in Lüneburg einen Waldgarten initiieren wird, dass sie in den USA, in Arizona einen Waldgarten initiieren wird und dass sie halt, während sie das Ganze initiieren, sozusagen Lösungen finden, wie man das Ganze macht, um sozusagen auch ein Anschauungsbeispiel zu schaffen, um für Leute sozusagen das Ganze ja anschaulich zu machen. Und sie hat mir das erzählt und für mich, das hat einfach Klick gemacht. Also wir waren schon immer sehr eng befreundet und ich dachte, wow, krass, das ist genau das, was ich suche. Das ist über 3 Jahre, das ist ein Zeitraum, der überschaubar ist. Und das ist ein Thema, was ich super geil finde und total wichtig finde und was halt tatsächlich auch ein grünes Thema ist, was eine Lösung bietet, die absolut wichtig ist, genau. Und das war eine ganz spontane Eingebung. Ich dachte, hey, das könnte ich doch begleiten filmisch. Und sie so, okay. Sie ist halt nicht ganz so, ich sag mal, so kameraaffin. Wir kommen beide ursprünglich aus Rostock und ich glaube, da ist man ja, weiß ich auch nicht, regional ein bisschen schüchterner oder zurückhaltender auch. Und sie ist nicht so kameraaffin einfach und war dann schon erstmal so ein bisschen schüchtern. Sie wusste, dass ich schon lange sowas suche, also eine Langzeitdokumentation filmisch machen wollte. Und genau, dann kam und so eins war, nein, ich war halt total euphorisch einfach, ne, instant, als sie davon erzählte. Und ja, dann kam so eins zum anderen und habe ich sie davon überzeugt, dass ich das doch machen könnte. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und deswegen bist du ja wahrscheinlich jetzt hier und willst Sachen von mir wissen.
Genau, weil ich höre von ganz vielen Leuten, dass die 1000 Sachen machen wollen. Aber alle erzählen mir immer, warum das alles nicht geht. Ne? Also dann haben sie kein Geld, dann haben sie keine Zeit und dann können sie irgendwas nicht oder was auch immer. Und was ich bei dir einfach so cool finde, ist, dass du einfach gesagt hast, ich mach das jetzt. Und du bist in Vorleistung gegangen, hast super viel Zeit investiert, hat Geld investiert. Und ich denke mir so, mega, mega cool. Und da möchte ich dich noch mal tiefer irgendwie fragen, was hat dich dazu angespornt, dieses Risiko auch irgendwie einzugehen, um dieses coole Projekt irgendwie überhaupt mal ans Laufen zu bringen?
Also ich kann nur sagen, ich bin gerade so arm wie noch nie, seitdem ich berufstätig bin. Das, was zu einem riesigen Teil natürlich genau mit dem Projekt zu tun hat, also was eigentlich nur damit zu tun hat. Also ich gehe gerade ein bisschen finanziell auf dem Zahnfleisch, von daher bin ich sehr froh, dass dieses Crowdfunding erfolgreich finanziert wurde oder erfolgreich zu Ende gegangen ist, dass ich dieses Geld bekomme. Es dauert noch ein bisschen, weil ich nämlich auch gerade in den USA war, noch für einen Monat und wieder spontan geflogen bin und genau, und dort sozusagen gedreht habe und ich was war deine Frage? Wie ich, also was tiefer sozusagen?
Genau, also dass du es einfach gemacht hast.
Ah, dass ich das einfach gemacht habe. Ja, also da, das ist eine gute Frage. Ich hatte einen total verrückten Traum, auch noch in dieser Findungsphase und das war einfach irgendwie total. Es war irgendwie total klar, dass ich das machen will. Und es war, wie gesagt, ich habe das schon ganz lange in meinem Kopf gehabt, dass ich, ja, du sagst auch, man hat das immer in seinem Kopf, was man so machen will. Aber ich hatte das wirklich schon lange in meinem Kopf, mal ein Thema. Es hätte wahrscheinlich auch was anderes sein können, ein gesellschaftliches Thema oder so. Und ich bin schon sehr vielseitig interessiert. Klar, als Journalistin, da hat man ja auch viele verschiedene Themenbereiche, die so interessant sind. Es hätte auch was aus dem IT-Bereich sein können oder okay, in künstliche Intelligenz oder irgendwas so oder irgendwas anderes aus dem nachhaltigen Bereich, wobei ich schon sehr durch meinen Vater, der ist Biologe und Umweltschützer, schon sehr auch so ein bisschen grün geprägt bin und auch gerne mir wünsche, dass unsere Welt sich zu einem besseren Ort entwickelt, auf jeden Fall. Von daher ist das vielleicht auch nicht ganz so krass dann zufällig. Es hat schon was bei mir getriggert, auf jeden Fall, das Thema. Und ich wollte das, ist ja total was bei mir angesprochen. Und ja, ich hatte dann halt einen ziemlich intensiven Traum kurz davor, der sozusagen das mir so bestätigt hat irgendwie, weil ich mit Steffi sozusagen auch zusammen so ein Abenteuer erlebt und es war einfach irgendwie klar, dass das, dass wir das machen sollen. Der Traum war ein bisschen verrückt, deswegen erzähle ich den jetzt mal nicht so. Es war ein pinker Golden Retriever und ein pinker Vogel unter anderem involviert und wir waren in so einem Kai und in so einem Hafen und das war auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Ich träume oft so ein bisschen sehr bildhafte, filmisch, sehr filmisch. Deswegen, genau, und was jetzt hier verrückt wird. Und genau, dann habe ich, ja, und ich war halt hier noch nicht so lange in Berlin und irgendwie wollte ich halt was machen, auch vor allen Dingen, was einen Mehrwert hat. Also ich glaube, das ist so eigentlich der Hauptgrund, dass ich in dieser Mühle auch, in dieser Arbeitsmühle so drinsteckte und man merkt, man arbeitet vielleicht für ein Unternehmen oder für einen Fernsehsender oder für überhaupt irgendwen und ist sozusagen in dieser Mühle drin und macht und macht und macht immer was und macht was, aber irgendwie, dass sich das so richtig, dass einen das so richtig bereichert, dass man sich dadurch gut fühlt, dass man wirklich ein Gefühl hat davon, dass man da was produziert, was wirklich einen Mehrwert hat, einen echten Mehrwert, eigentlich eher nicht so viel. So von daher, das gibt mir das total. Also ich bin auch selber überrascht davon, wie sehr mich das die ganze Zeit bei der Stange hält. Also das ist jetzt ja schon seit über zwei Jahren, bin ich ja dabei am Drehen. Ich habe jetzt gestern gerade Dateien kopiert und habe mittlerweile 5 Terabyte Videomaterial. Das sind halt unfassbare Mengen. Ich drehe das halt in einer sehr hohen Auflösung, damit das halt potenziell auch ins Kino kommen könnte. Das wäre natürlich so ein Träumchen oder halt tatsächlich ins Fernsehen. Aber du, es gibt weder Auftraggeber bis jetzt, es gibt niemanden, es gibt keine angeschlossene Redaktion, es gibt eigentlich niemanden, der das so bis jetzt, wo er sagt, ja, das kaufe ich dir ab und versende es oder so. Nix. Also ich produziere das quasi gerade in den blauen Dunst hinein. Ja, und dann fragst du mich, warum oder wie kommt das? Das ist eine gute Frage. Ich bin vielleicht von Natur aus auch so ein bisschen mutiger Mensch. Also das ist jetzt nicht so ganz, wer mich so ein bisschen kennt, weiß das. Ich bin das nicht so ganz abwegig, dass ich sowas mache. Klar wird man trotzdem dafür immer so, auch so die Reaktion von dir so, wow, krass, dass du das machst. Und ja, das ist auch ziemlich krass, aber irgendwie weiß ich, dass ich da an was Gutem arbeite und das hält mich halt total bei der Stange irgendwie. Und weil ich das jetzt auch durch diese Crowdfunding-Kampagne nochmal gespiegelt bekommen habe, dass das ein gutes Thema ist, dass das ein Thema ist, was wir brauchen, bleibe ich halt irgendwie, hat es jetzt nochmal voll den Schub gegeben, Motivationsschub und dem Ganzen auch nochmal mehr Wichtigkeit gegeben und ja.
Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass du das machst und wie gesagt, ich freue mich ja schon wahnsinnig darauf, wenn es irgendwann fertig ist. Was mich natürlich auch noch interessiert, ihr wart jetzt ja schon unterwegs, ihr habt eine Europatour gemacht, du hast gesagt, du warst in den USA und da würde mich einfach interessieren, was ist dir da begegnet und was hat dich jetzt am meisten begeistert vielleicht auch?
Genau, also das Ganze ging sozusagen los, dass wir im Sommer 2018, stimmt das?
Habe ich aufgeschrieben.
Ja, genau, Sommer, ich komme mit, ja, nee, so, genau, im Sommer 2000, also das war sozusagen klar, genau, Anfang 2018 war klar, dass wir das machen und da haben wir schon erste Vorinterviews, habe ich auch so mit Stefanie und so weiter Interviews geführt und dann sind wir im Sommer, oder im Frühjahr, haben wir eine Europatour gemacht und haben bestehende Waldgärten besucht. Das war total interessant, da waren wir unter anderem in mehreren Orten in Norddeutschland und auch in der Mitte Deutschlands, dann waren wir in England, an verschiedenen Orten, in Frankreich, in Holland, bei ganz interessanten Projekten. Und ich habe sozusagen wirklich wie Fly on the Wall einfach beobachtet, wie Stefanie Interviews mit den Leuten geführt hat. Es waren natürlich auch wissenschaftliche Interviews und vielleicht habe ich auch mal was reingefragt, aber im Großen und Ganzen habe ich mich total zurückgehalten und einfach nur beobachtet. Und das war ein richtig kleiner Roadtrip mit meinem Auto mit einem Campingsystem drin tatsächlich durch Europa gefahren und haben diese Waldgärten besucht und genau mit den Leuten gesprochen und diese Systeme, die es da gibt, gibt es ja ganz viele verschiedene Arten, wie man das machen kann, zeigen lassen. Da habe ich schon ganz viel gelernt, weil ich habe nämlich tatsächlich nicht so viel Ahnung von Pflanzen und was man anpflanzt. Du hast ja gerade auch schon gesagt, du wirst das gerne lernen. Ich lerne auch immer noch total viel dazu. Da ist echt Stefanie eigentlich eher so diejenige, die auch ein bisschen schon vorher auch Ahnung hatte und so. Und aber ist ja auch nicht mein Job, ne? Ich bin ja Filmemacherin und nicht Gärtnerin. Deswegen muss ich, es ist okay, dass ich das lerne und ist auch total cool. Und mein Zimmer ist auch ein bisschen grüner geworden mittlerweile mit so ein paar Pflanzen, aber geil. Und das war auf jeden Fall eine total schöne Reise. Echt total faszinierend, was es da so gibt und was Leute wirklich für Innovationen betreiben und was ist es einfach, das war super intensiv. Und dann ging, das war sozusagen für sie auch der Recherchestart, ne, ihres Studiums oder dieses Doktors. Und dann ist sie, das war klar, dass sie dann sozusagen da hat sie sozusagen angefangen, noch in Lüneburg schon also eine Fläche zu suchen auch, wo man diesen Waldgarten machen könnte. Hat natürlich ganz viel Recherche gemacht. Was gibt es da für verschiedene Arten? Was ist eine Mindestgröße? Da gibt es nämlich gar keine Definition. Ab wann ist dann ein Waldgarten ein Waldgarten? Das ist alles, ja, im Grunde noch gar nicht erforscht. Deswegen ist es auch super wichtig, dass ihre Forschung im Grunde gemacht wird. Und Genau, da haben wir sozusagen in Lüneburg sozusagen hat sich eine Fläche gesucht und ich war immer wieder dann dort, neben meinen eigentlichen Jobs, mit denen ich Geld verdiene. Es war auf jeden Fall teilweise eine ganz schöne Jonglage. Und dann ging es auch das erste Mal in die USA für sie, genau 2018, dann im Winter 2018, also im Dezember, ist sie sozusagen in die USA nach Arizona und ich bin dann im Februar nach und war dort 3 Wochen in der Zeit und das erste Mal sozusagen mit. Und was dort wirklich faszinierend, also was super interessant ist, ist halt der Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Also was sozusagen, das wird auch, ja, vielleicht in diesem Film ganz spannend rauskommen, wie wenn man sowas initiiert, wo sozusagen die Hürden in Deutschland ganz andere sind als in den USA. Und ich kann vielleicht so viel sagen, weil ich will ja auch nicht den Film spoilern, aber ich kann sagen, wir haben auf jeden Fall sowohl in Lüneburg, sie hat in Lüneburg eine Fläche gefunden und auch in den USA, in Arizona, in Phoenix, eine Gruppe von Menschen, wo sozusagen schon das heißt Spaces of Opportunity, das ist eine Fläche, wo so schon so Community Gardening betrieben wird und dort ist noch eine große Brachfläche, das sind glaube ich 2 Hektar, also relativ großes Areal, auf dem sozusagen diese Waldgarten entstehen soll, könnte, wie auch immer, da sind wir gerade quasi mitten drin, und dazu gibt es halt diese Gruppe von Leuten, die sich dort gefunden hat, eine ganz diverse, tolle Gruppe, einfach, ja, ganz tolle Menschen, die total Bock haben, die sozusagen mehr oder weniger schon in den Startlöchern saßen und nur auf Stefanie gewartet haben. So fühlte es sich an, wie eine Fügung, dass da jemand kommt wie sie und so ein Projekt da anleiert und das sozusagen losstartet. Und und seitdem geht das sozusagen seinen Lauf und es ist natürlich total krass, weil sie eine Person ist, die an 2 Orten während ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ja, also das ist ja alles sozusagen wissenschaftlich begleitet, also der ganze Prozess ist ja wissenschaftlich begleitet und durch sie und dann sozusagen noch diese ganze Practitioner, also mit diesem Aktivisten, sage ich, wollte schon sagen, also mit diesen Leuten vor Ort jeweils, mit den Anwohnern in Lüneburg, aber auch mit den Leuten, Menschen in den USA zusammen, dieses Projekt voranzubringen, alle in die Beteiligungsprozesse, in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und so weiter. Ich könnte jetzt eine unendliche Liste von Sachen aufzählen, die sie da noch macht. Das ist schon echt krass. Also das wird auch, es ist ziemlich klar, deutlich werden in diesem Film, was das für eine Leistung ist, die sie da erbringt, gerade im Rahmen ihres Promotionsstudiums. Das ist auf jeden Fall echt nicht ohne. Ja, und es ist auf jeden Fall total toll zu sehen, welche Menschen sich da schon gefunden haben und ganz tolle Charaktere, die total engagiert sind und total Lust darauf haben und auch genau auf sowas gewartet haben und einen Waldgarten zu machen. Und in den USA oder im englischen Raum nennt man das ja Food Forest, den Waldgarten. Und ich finde dieses Wort auch ein bisschen passender eigentlich als Waldgarten, weil bei Waldgarten doch schon oft einfach die Verwirrung entsteht, dass Leute denken an Wald oder ist das ein Wald? Nee, ist eigentlich kein Wald. Und Garten, das passt eigentlich halt auch nicht. Deswegen ist das schon sehr verwirrend. Und Food Forest beschreibt das, finde ich, viel besser. Es ist halt ein essbarer Wald sozusagen. Aber das hat ja auch nicht nur Bäume. Wie du sagtest, das ist ein Apfelbaum. Ja, was ist dann ein Apfelbaum? Was macht das Ganze zu einem Waldgarten? Waldgarten wird es, oder Food Forest wird es halt dadurch, dass es halt verschiedene Pflanzen sind, Büsche, also Bäume, Büsche, Bodendecker und also Groundcover und diese alle in einem kleinen Ökosystem zusammen funktionieren. Genau, du hast das Schlagwort Permakultur schon genannt, dass die Pflanzen sozusagen systemisch einfach total gut zusammen funktionieren und sich da gegenseitig bedingen und helfen und halt alle Pflanzen essbar sind. Also das ist ja im Grunde die Besonderheit und das sie geht das Ganze natürlich mit einem wissenschaftlichen Blick an und ich gehe das Ganze natürlich mit einem journalistischen, filmischen Blick an und versuche natürlich eine Headline zu finden oder was ist denn das? Und für mich ist natürlich, hey, ist das eine Alternative in unserem bestehenden Ernährungssystem? Ne? Das ist natürlich die Frage und unter dem Aspekt schaue ich das alles an. Ne? Unter dem Aspekt gehe ich sozusagen mit und habe natürlich einen ganz anderen Blick. Und wir hatten jetzt schon, also Stefanie hatte jetzt ja schon ein paar Mal die Möglichkeit zu sehen, was ich aus dem Material oder was ich da filme und sie sagt, es ist super interessant zu sehen, wie ich das sehe aus der Perspektive. Genau, und was daraus so wird. Und von daher ist es auf jeden Fall echt spannend, wie sich das alles entwickelt. Und ich kann nur sagen, es entwickelt sich, es ist jetzt schon, diese 5 Terabyte sind eine große Datenmenge, aber es ist auch viel sehr, sehr viel gute, tolles Material dabei, was sich da entwickelt hat. Und die Geschichte wird auf jeden Fall gut. Also es ist schon jetzt, selbst wenn es auch scheitern sollte, lohnt es sich jetzt schon, würde ich sagen, dass es ja ein cooler Film wird, auf jeden Fall.
Ich fand schon den Trailer total interessant, den du auf der Crowdfunding-Plattform hattest. Den habe ich mir schon angeguckt und dachte so, oh, ich muss diesen Film einfach sehen, ne? Vor allem auch diese ganzen unterschiedlichen Menschen, die da schon gezeigt wurden, die was dazu sagen. Und ich dachte so, ich möchte das einfach alles wissen und ich möchte das alles lernen. Und ich habe schon gedacht, ich packe jetzt meinen Rucksack und fahr los, ne? So viel Lust habe ich schon bekommen darauf. Und was ich dich auch noch fragen wollte, ist, was sind denn die wichtigsten Sachen, die du gelernt hast da auf deiner Reise bis jetzt?
Das ist jetzt eine gute Frage. Was ist das Wichtigste, was ich gelernt habe? Also vielleicht ist das auch nochmal gut zu wissen. Wir sprechen ja hier gerade über, was wir beide wissen, so ein bisschen grob, aber ich erzähle mal kurz, wie ich das überhaupt mache. Ne? Also das ist ja so eine One-Woman-Show. Also ich mache quasi alles. Ne? Ich bin die Produzentin im Moment, die Kamerafrau, die Tontechnikerin und die Regisseurin dieses Films. Also das ist schon echt ziemlich krass. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Und jeder, der das noch nicht gemacht hat, dem sage ich jetzt, das ist total krass. Vor allen Dingen, wenn man das auf einem einigermaßen professionellen Level macht. Und ich habe halt eine gute, sehr gute Kamera und sehr gutes Tonequipment und bin da natürlich durch meine Arbeit als Videojournalistin, Fernsehjournalistin, Autorin da auch so reingerutscht, dass ich quasi als VJ auch viel gearbeitet habe. Also ich hatte da schon vorher auch Erfahrung, wie mache ich sowas alleine? Weil das steht und fällt, ja, man denkt immer, du machst ein tolles Bild und dann läuft das irgendwie. Nee, es steht und fällt halt auch mit dem Ton, ne, dass der Ton halt einfach gut sein muss und so. Und das zeigt sich auch nach wie vor als die größte Herausforderung. Weil bildlich, das macht mir auch mit am meisten Spaß. Ich glaube, das sieht man vielleicht auch den Bildern an, so ein bisschen, dass ich da wirklich auch Spaß dran habe, zu filmen. Und da auch Wert drauf lege, dass das sozusagen gut ist. Und also ein großer Lernprozess oder Lerneffekt war tatsächlich das. Also dieses, ich habe immer schon, wie gesagt, viel als VJ auch gearbeitet im Selbstdreh und alleine sozusagen auch Interviews geführt mit Leuten. Aber das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist natürlich, manchmal wünscht man sich ein Team, ne? Manchmal, und da weißt du halt, dass ein Film ist keine eine Personengeschichte. Ein Film ist ein Teamprodukt. Und ich mache das aber, weil ich halt am Anfang nicht wusste, ist das was, wird das was, und da jetzt Leute zu akquirieren und denen sagen, hey, ich habe aber kein Geld, hast du Lust, da mitzumachen? Klar, findet man in Berlin schon auch mal, ne? Ich mache es ja auch umsonst sozusagen, hätte mich jetzt jemand gefragt, weiß ich nicht, ob ich, aber mit dem Engagement und mit der Ausdauer und so, wie ich das jetzt mache, da immer Leute bei der Stange zu haben, so ein Team, das ist schon krass, so von daher, und plus, es ist auch eine gewisse, es hat auch viele Vorteile, alleine zu sein, ne? Die Leute öffnen sich dir schneller, haben halt viel schneller Vertrauen. Und du bist halt ein bisschen unsichtbarer als so drei Leute, ne? Weil du halt nur eine Person bist, so. Und für mich war ein großer Lernprozess, also was ich immer sage, auch beim Filmen, was halt total interessant ist, dass man bei so einer Dokumentation nach Möglichkeit ja unsichtbar ist als die Kameraperson. Und ich bin, glaube ich, jemand, der tendenziell nicht so unsichtbar ist. Ich werde auch, also es gibt ja einfach Leute, die sind tendenziell, können sich gut unsichtbar machen. Ich gehöre leider nicht so dazu. Das ist vielleicht so der Nachteil, obwohl ich gerne Kameraarbeit mache, bin ich nicht so unsichtbar. Und das war zum Beispiel ein großer Lernprozess, mich mehr unsichtbar zu machen. Ich glaube, ich bin also auf jeden Fall viel unsichtbarer als am Anfang meiner Dreharbeiten. Ich glaube, das fällt einem jemanden, der sich das Material anschaut, auch nicht auf oder so. Aber mir selber fällt es auf jeden Fall auf beim Drehen, sich die Leute dann vielleicht mehr entspannen, ne? Dass ich finde, das ist ja auch das Schöne an so einer langen Dokumentation, dass man den Leuten, den Protagonisten und der allen Beteiligten einfach viel näher kommt, dass die Leute viel authentischer sind, ne? Als wenn man jetzt mit einem Fernsehteam da einmal rein, ja, über die Leute herfällt, ne? Und dann so da einen halben Tag dreht und die so voll under pressure sozusagen die Leute irgendwelche Interviews geben. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer so, ne? Das ist ganz viel ruhiger und das ist halt, das merkst du auch, ne? Die Leute sind ganz authentisch und sagen ganz authentische Sachen und sind authentisch. Das ist natürlich viel schöner und auch für den Zuschauer am Ende viel entspannter. Zum Schauen. Genau, also das sozusagen filmisch war auf jeden Fall ein großer Lernprozess. Und wie eben gerade schon was erwähnt, Pflanzenlehre, das 1x1 des Pflanzenwachstums, das war für mich, ja, aber ich lerne immer noch, ich habe gefühlt immer noch keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe schon auch ein bisschen was gelernt, aber ich fühle mich immer noch relativ ahnungslos, was das angeht. Ja, und ich glaube, ich stecke noch mittendrin im Lernprozess. Also auch diese ganzen Dateien zu verwalten und wie mache ich das jetzt? Also ich bin jetzt quasi gerade dabei, das Material sozusagen so zu verwalten, dass man das dann schneiden kann. Und ich habe sozusagen dieses Video, von dem du gerade gesprochen hast, das habe ich selbst geschnitten. Das war auch echt ein Haufen Arbeit. Ich bin halt einfach keine Cutterin. Ich kann das zwar, aber ich bin es nicht. Und deswegen werde ich auf jeden Fall jemanden, ich habe eine Cutterin, die das schneiden will und total Bock auch hat und das totales Potenzial auch erkennt, um das sozusagen jetzt für sie vorzubereiten. Und ja, also diese riesigen Dateimengen und sowas zu verwalten und überhaupt das ganze Filmische, das so anzugehen, dass man das dramaturgisch so aufbaut, dass man damit daraus was machen kann. Das ist gerade, da stecke ich mitten im Prozess und das ist, während ich das mache, ein Lernprozess. Also die Erfahrung, da kannst du mich dann, wenn der Film fertig ist, nochmal interviewen oder sowas, dann kann ich dir erzählen, was war da wirklich der größte Lernprozess, weil jetzt gerade bin ich so mittendrin, dass ich das gar nicht sagen kann. Ja.
Also ist es für dich auch so ein richtiges Art Selbststudium, wo du nochmal dich komplett mit Haut und Haar reinbegibst und dir alles aneignest, um dann wirklich am Ende auch sagst, das habe ich auch selber gemacht, ne? Und ich kenne mich da aus, ich weiß, was dazugehört, was dann auch, finde ich, immer am Ende super hilft, wenn man wieder im Team arbeitet, weil man die anderen besser versteht. Was ich noch wissen möchte, ist, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Du hast schon gesagt, ihr seid noch mittendrin. Du hast eine Cutterin da, mit der du gern zusammenarbeiten willst. Was passiert?
Also erstmal geht es natürlich jetzt noch, das Projekt läuft noch ein bisschen weiter. Also es ist sozusagen so, dass also ich war jetzt halt gerade in den USA und Stefanie kommt jetzt nächste Woche wieder. Und wir machen immer dann auch zwischendurch Skype-Interviews und ich fordere sie immer auf und sie ist da halt, wie gesagt, nicht so, dass sie so von so eine Rampensau ist, ne? Die immer sagt, hey, und hier, guck mal, krasser Baum und den pflanzen wir jetzt und so. Ne? Nee, die ist halt da echt so ein bisschen eher zurückhaltend und sowas. Aber glaube ich, echt auch davon wird der Film, glaube ich, profitieren. Also das geht quasi noch ein bisschen weiter. Also wenn sie jetzt wiederkommt, dann wird sie, also dort ist es jetzt quasi gerade im Abschluss in Arizona. So, also sie wird sozusagen jetzt nicht zurückkehren. Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber ich werde wahrscheinlich noch mal in die USA fliegen. Ja, leider fliegen, also obwohl es ein grünes Projekt ist. Ja, hat sich das halt leider so ergeben. Oder ja, das kann ich vielleicht noch mal ganz kurz einschieben, warum das sozusagen in Arizona ist. Das ist ja vielleicht auch nicht uninteressant. In Arizona sind wir halt gelandet, weil der Professor von Stephanie sozusagen dort eigentlich seine Professur hat und eine Gastprofessur an der Leuphana-Universität in Lüneburg hatte und oder hat und genau in beiden Universitäten sozusagen stark verwurzelt ist und ein großes Netzwerk hat. Und ohne dieses Netzwerk wäre das, glaube ich, auch gar nicht in dieser kurzen Zeit möglich gewesen, dass so umzusetzen, wie das jetzt passiert. Und deswegen auch das sozusagen der Fakt, warum es in Arizona stattfindet. Was ganz interessant ist, auch klimatisch, weil das ist da ja eine Wüste. Das heißt, da stehen eigentlich natürlich gesehen Kakteen und so komische, nicht komische, sondern so Mesquite-Bäume. Also das ist eine ganz andere Vegetation, als wir das hier in Nordeuropa haben. Auch unter dem Aspekt ist es natürlich total interessant. Ne? Was brauchen Waldgärten dort? Was brauchen Waldgärten hier? Was ist, wenn du einen Waldgarten in der Wüste machst? Was machst du, wenn du einen Waldgarten, wo es so, ja, so gemäßigtes das Klima, wie wir das hier haben, machst? Genau, und ihr Projekt wird sozusagen noch bis, also sie wird noch. Also sie kommt jetzt zurück und dann wird sie in Lüneburg. Es hat das jetzt auch gerade sozusagen so Entwicklungen genommen in der Zeit, in der sie nicht da war. Das gestaltet sich gerade ziemlich kompliziert. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Deutschland ist da auf jeden Fall oder komplizierter irgendwie. Und auch wenn das da auch sehr gut eigentlich aussieht und wir da wahrscheinlich, ja genau, dass sozusagen das zustande kommen wird. Und dann wird sie sozusagen dort erstmal noch ein paar Monate mit zugange sein und dann wird sie anfangen zu schreiben, weil sie natürlich ein wissenschaftliches Produkt am Ende einreichen muss. Das ist natürlich für mich filmisch alles andere als interessant. Das mache ich, werde ich natürlich, ja, wahrscheinlich werde ich auch mal kurz zu ihr fahren und mir anschauen, wie sie am Schreibtisch sitzt, damit wir das einmal kurz visualisieren können. Aber als Film ist das nicht ganz so interessant natürlich. Und das heißt, ich werde sozusagen dann, also dort in den USA ist das halt das Projekt sehr weit vorangeschritten. Also wir haben diese Fläche, wir haben diese Leute, die total Bock drauf haben. Und dort ist es quasi gerade, geht es gerade um sehr viel Geld, was die versuchen durch eine Förderung, durch ein Funding, Woman in Philanthropy heißt das, philanthropische Woman die philanthropischen Frauen von der ASU, von der State University of Arizona, dort sind die in eine weitere Runde gekommen. Da geht es jetzt gerade um sehr viel Geld, was die bekommen können. Und wenn sie dieses Geld bekommen, dann wird dieser Waldgarten quasi, das ist eine Fläche, die erstmal geplaniert werden muss, platt gemacht werden. Also da sind halt gerade so Hügel, so Dirt-Hügel und so, bis man da was anpflanzen kann. Das muss erstmal platt gemacht, kostet natürlich Geld. Und dann diese ganzen Pflanzen zu kaufen, zu besorgen und die dann anzupflanzen, das ist natürlich super, super wichtig für den Film. Und wenn das könnte halt tatsächlich im Frühjahr jetzt passieren. Und jetzt habe ich doch ein bisschen gespoilert, obwohl es ja auch noch alles in den Sternen steht. Deswegen doch nicht gespoilert, die Zukunft gespoilert, die noch nicht passiert, das ist interessant. genau, also ich werde sozusagen dann vielleicht höchstwahrscheinlich im Frühjahr oder im Sommer nochmal hinfahren. Für mich wäre auch, weil ich jetzt einmal im Frühjahr und einmal im Herbst dort war, es auch interessant wäre, nochmal im Sommer hinzufahren, weil dort sind Backofentemperaturen im Sommer. Also das ist wirklich, alle sagen, da geht keiner auf die Straße, das ist so heiß in Phoenix, das ist unerträglich. Und das wäre für mich filmisch natürlich auch interessant. Wie macht man in so einem unwirtlichen Ort einen Waldgarten, ja? Also Pflanzen anbauen und so. Aber das wird natürlich davon abhängen, wann dort die Sachen entstehen. Ich habe auf jeden Fall mit den Leuten mich dort auch sehr, sehr total connected einfach. Und echt sind direkt in kurzer Zeit auch so total intensive Freundschaften entstanden, was total schön ist. Und genau, und werde dort weiterdrehen und hier in Lüneburg halt auch. Und dann halt sehen, wie sich das hier entwickelt. Und dann hoffe ich, dass es tatsächlich in absehbarer Zeit im kommenden Jahr zu einer Art von Abschluss kommt. Das, also wenn, es wäre natürlich famos, wenn wir im Frühjahr dort Waldgarten anpflanzen könnten. Und ich habe dort eine Dokumentarfilmerin, die so ähnlich wie ich arbeitet in den USA, hat mir das Universum geschickt, die dort für mich sozusagen, wenn ich nicht vor Ort sein kann, für mich filmt, die jetzt auch gerade schon dort noch Sachen gefilmt hat, was echt toll ist. Weil ich ja nicht einfach an zwei Orten immer sein kann und an beiden Orten sich dieses Projekt weiterentwickelt. Ne? Und was schon krass ist, aber die macht das echt super und ich bin total dankbar. Und genau, und dann hoffe ich, dass das halt filmisch zu irgendeiner Art von, oder geschichtlich, ne, zu irgendeiner Art von Ende kommt. Aber es ist Ende. Also, dass man sozusagen einen Ausblick hat, dass wir vielleicht was geschaffen haben, was jetzt loswachsen kann oder schon losgewachsen ist. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich nochmal zu ein oder zwei Waldgärten, die wir in der Europatour besucht haben. Da war nämlich ein Waldgarten dabei in Holland, der auch gerade, als wir dort waren, im Sommer 2018 quasi noch ganz jung war. Das heißt, dort sind ja höchstwahrscheinlich die Pflanzen gewachsen, dass wir ein Wachstum sehen, weil das ist ja auch das Tolle an der Langzeitdokumentation, dass man was wachsen sieht, ne? Das, ja, in diesem Fall tatsächlich physisches Wachsen sieht. Und das ist für mich genau das Spannende, auch wenn ich selber so Filme schaue, wo was passiert, dass man so eine Entwicklung sieht. Und darauf, genau, werde ich natürlich total Wert legen, dass wir da auch eine Entwicklung sehen. Das heißt, dass man nochmal so ein, zwei Orte besucht und überall eine Entwicklung hat und dann einen Ausblick hat, perspektivisch, ne? Das wäre natürlich cool. Ja, das wäre so ein, genau, das ist sozusagen filmisch der Plan.
Richtig, richtig cool. Ich freue mich ganz doll, wenn das fertig ist. Also alle nochmal fleißig spenden auf der Crowdfunding-Plattform, damit ich den Film sehen kann. Und ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Du hast ja gesagt, du wolltest was machen, wo du wirklich Mehrwert schaffst. Und momentan passiert ja ziemlich viel auf der Welt und es ist einiges los. Man weiß nicht, schaffen wir es nicht. Und deswegen die Frage an dich. Wenn morgen ein Wunder geschieht und du wachst auf und die Welt ist auf einmal fair und nachhaltig, wie sähe diese Welt für dich aus?
Wie sähe diese Welt für mich aus? Eine faire und nachhaltige Welt ist die Frage, ja. Eine faire und nachhaltige Welt, würde es in einer fairen Welt, in einer nachhaltigen Welt, würde es einfach keine Ungerechtigkeiten geben. Wir würden das Finanzsystem, wie es jetzt gerade ist, auf eine Art und Weise umstellen, dass es nicht so ungerecht ist, sondern dass einfach Geld gleichmäßig verteilt wird oder Wohlstand auch gleichmäßiger verteilt wird und wir aufhören, nach ewigem Wachstum zu streben, dass wir tatsächlich alles so aufsetzen, dass es in einem Kreislauf funktioniert, sowohl menschlich wie auch ja, in allen Lebensbereichen, dass es einfach alles in einem Kreislauf funktioniert und wir nicht mehr, ja, auf Kosten von irgendwem oder irgendwas auf den Rücken unserer Erde, ja, alles ausbeuten und ja, dass es sozusagen alles in Harmonie wieder existiert und wir trotzdem vielleicht eine Entwicklung, eine technologische Entwicklung auch haben, die uns trotzdem voranbringt und uns, dass wir uns weiterentwickeln und nach vielleicht nach was Besserem streben oder nach was, ich weiß auch nicht, nach einem höheren Bewusstseinszustand oder so. Das halte ich schon auch alles für möglich im Rahmen der Technologien und so. Also ich möchte da keinen Stillstand oder so, aber dass das sich einfach alles irgendwie richtig anfühlt und nicht so falsch, wie es das jetzt halt an vielen Ecken und Enden tut. Und ich denke, um da noch was dazu zu fügen, für mich ist die Frage interessant, wie soll das denn passieren? Weil alle mal sagen, wie soll das denn passieren? Und man im Grunde ja, wenn man mal Netflix schaut oder so, sind eigentlich, mich nervt das total, dass man eigentlich nur Dystopien zu sehen bekommt im Moment. Und nur Zombie-Filme und nur irgendwelche krassen, zerstörerischen Welt, das, genau, also die Welt geht unter, auf jeden Fall. Und mich nervt das total. Ich schaue deswegen eigentlich kaum noch Filme und so, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich überhaupt schauen soll. Dann gucke ich mir am besten ein Märchen an oder sowas und denke so, das tut mir eigentlich besser. Und da bin ich dann motivierter, sozusagen auch an diesem Projekt zu arbeiten, als ja, was anderes zu schauen. Und dass ich halt denke, dass das tatsächlich, dass unser Systemwandel, dass es natürlich einen totalen systemischen Wandel braucht, aber dass das der Staat gerade, und da sehe ich mich halt als einen kleinen, oder ich sehe das davon, dass es halt Bottom-up-Prozesse sein müssen, glaube ich, im Moment, dass wir alle, dass jeder einzelne von uns sich eigentlich da engagieren muss, um seinen Beitrag zu leisten. Du als Psychologin vielleicht deinen Beitrag leistest. Das machst du ja auch, indem du sozusagen auch solche Ideen verbreitest, was ich total schön finde. Und ich, indem ich meine kleine Nische gefunden habe mit diesem Thema und danach vielleicht was anderes finde, wo ich weiterarbeite und dass jeder sozusagen irgendwie was findet, wo er denkt, ah, hey, guck mal, hier leiste ich meinen Beitrag, um es irgendwie besser zu machen. Und ich glaube, wenn alle das machen würden, dann wäre unsere Welt schon ganz schnell ein besserer Ort, ne? Als wenn man sich sozusagen immer weiter diesen Mühlen im Hamsterrad hingibt, in irgendwelchen Firmen arbeitet und ja, sich fertig machen lässt, weil man denkt, man braucht das Geld, um sich irgendwas leisten zu können, was man vielleicht gar nicht braucht.
Das waren richtig schöne Schlussworte und ich danke dir auch, dass du eine Lösung vorgestellt hast, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können. Ich denke, wir hören uns bestimmt nochmal. Danke.